Nachdenkseiten. Die kritische Website. Unternehmenslobbyist als Hüter des Grundgesetzes von Werner Rügemer. Verantwortlich Redaktion. Stefan Harbart soll nach dem Willen von GroKo, FDP und Grünen jetzt zum Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts gewählt werden. Das kann, es muss verhindert werden. Am 6. Mai 2020 endet die Amtsperiode des jetzigen Präsidenten Andreas Voskuhle. Sein Nachfolger soll Stefan Harbart werden. So haben es für die notwendige Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat die Große Koalition mit FDP und auch Grünen schon 2018 eingefädelt. Damals wählten sie Harbart zum Vizepräsidenten des Gerichts. Jetzt steht im Bundesrat die routinemäßige Wahl zum Präsidenten an. Zwei bekannte Anwälte haben Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingelegt, also bei dem Gericht, dessen Präsident Harbart ab Mai 2020 sein soll. Die Beschwerde von Klaus Schmitz aus der Kanzlei HMS hat das Verfassungsgericht nicht zur Entscheidung angenommen. Schmitz sei von Harbarts Ernennung nicht betroffen, so die kümmerliche Begründung. Über die Beschwerde von Ralf Sauer aus der Kanzlei Dr. Stoll und Sauer ist noch nicht entschieden. Sauer hat angekündigt, zum Europäischen Gerichtshof zu gehen, wenn Karlsruhe negativ entscheidet. Gründe gegen Harbart? Als CDU-Abgeordneter im Bundestag hat er nach aller Kenntnis gegen das Abgeordnetengesetz verstoßen. Es legt fest, das Mandat ist die Haupttätigkeit, doch Harbart war hauptamtlich als Anwalt tätig mit jährlichem Millioneneinkommen. In der Kanzlei Sharman und Sterling, in der Harbart zunächst Anwalt und dann Miteigentümer war, wurde der größte Steuerbetrug der deutschen Geschichte, der Cum-Ex-Milliardentrick, zur juristischen Reife gebracht. Sharman und Sterling ist führende Kanzlei bei den internationalen privaten Schiedsgerichten, keine Gewähr für den Schutz des deutschen Grundgesetzes. Harbart hat ab 2008 als Anwalt der Wirtschaftskanzlei SZA große Unternehmen vertreten. Die Kanzlei vertritt bis heute die Abgasbetrüger von VW. Im Bundestag verhinderte Harbart eine Befassung mit VW. Harbarts Kanzlei war und ist zugleich als Steuerberater für Unternehmen und vermögende Privatpersonen tätig. Auch Harbart war hier tätig. Als Abgeordneter trat er für harte Sanktionen bei Arbeitslosen ein. Er verzögerte möglichst lange den gesetzlichen Mindestlohn, dessen millionenfache straflose Nichtzahlung durch Unternehmer hat der Rechtskundige nie kritisiert. Anhang: Eine Verlinkung mit dem Titel »Ein neu überarbeiteter und aktualisierter Text von Werner Rügemer zur Personalie Stefan Harbart aus dem Dezember 2018«. Unternehmenslobbyist als Hüter der Verfassung? Stefan Harbart, professioneller Unternehmenslobbyist und mutmaßlicher Gesetzesbrecher, könnte jetzt mit Unterstützung der GroKo, FDP und Grünen Präsident des Bundesverfassungsgerichts werden. Am 22. und 23. November 2018 wählten Bundestag und Bundesrat den CDU-Abgeordneten Stefan Harbart zum Vizepräsidenten des Bundesverfassungsgerichts. Dazu hatten sich die Fraktionen der regierenden CDU und SPD auch mit der FDP und den Grünen zu der nötigen Zweidrittelmehrheit geeinigt. Harbart sollte dann ab 2020 auch Präsident werden. Es gab noch keinen, der so direkt aus der Welt der größten Unternehmen käme. BlackRock und Merz lassen grüßen. Der unscheinbare katholische Aufsteiger. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Harbart war ein unauffälliger, öffentlich unbekannter Politiker. Er inszenierte sich als biederer Familienvater, katholisch, verheiratet, drei Kinder. Heimatverbunden wohne er im schönen Kraichgau, teilte der immer bescheiden Lächelnde mit. Das Handelsblatt bescheinigte ihm 2018 zur Wahl als Vizepräsident des Verfassungsgerichts, ein besonnener Typ zu sein mit angenehmer, unauffälliger, aber immer korrekter Erscheinung. Er ist schmal, trägt in Berlin stets dunkle Anzüge mit Krawatte und Einstecktuch und sein Haar liegt wie eine silberne Haube auf seinem Kopf. Das Unternehmerblatt berichtete über weitere tolle Eigenschaften. Bei aller Zurückhaltung zeigt er immer inhaltliche Stärke und Führungskraft. Zudem sei er im guten altmodischen Sinne höflich und nobel. Als 22-Jähriger hatte der unscheinbare, aber prinzipienfeste Katholik begonnen, sich in der CDU hochzuarbeiten, von den Vorständen des Wahlkreises Rhein-Neckar über die CDU Nordbaden, über die CDU Baden-Württemberg, bis er zum stellvertretenden CDU-Fraktionsvorsitzenden im Bundestag und zum Mitglied im CDU-Bundesvorstand aufstieg, immer geräuschlos und effektiv. Auch gegen die Ehe für alle sprach er sich gottesfürchtig aus, wie sein seelenverwandter Ex-Polit- und Anwaltskollege Friedrich Merz. Nummer 3. Der Top-Verdiener im Bundestag. Unauffällig, bescheiden, aber nur nach außen. So gehörte der korrekt businesslike Bekleidete mit dem dezenten Einstecktuch im grauen Anzug zu den Top-Nebenverdienern unter den 630 Abgeordneten. Nach der großzügigen Regelung für die Veröffentlichung von Nebeneinkünften rangierte er in der obersten Kategorie 10. Sie besagt lediglich, dass er und die Betreffende mindestens 250.000 Euro verdient, jährlich, neben seinen kleinen Abgeordnetendiäten. Die Skala der Kategorie 10 ist aber nach oben offen, das können Millionen sein, bei Habert waren es solche. Die Nebeneinkünfte waren seine Haupteinkünfte. Die nach oben offene Bereicherungsskala soll bei Habert um etwa 1 Million gependelt haben, wie einschlägige Kenner vorsichtig vermuten, so der Spiegel. Seine Nebeneinkünfte, die in Wirklichkeit seine Haupteinkünfte waren, bekam er als Partner, also Miteigentümer der Mannheimer Kanzlei Schilling Zutt und Anschütz SZA. Das bedeutete ein Mehrfacheinkommen. Erstens war er an den jährlichen Gewinnausschüttungen beteiligt, zweitens war er bei SZA noch Geschäftsführer und drittens war er noch Mitglied im Vorstand von SZA, die als Aktiengesellschaft organisiert ist und der Vorstand wird auch entlohnt. Und viertens vor allem, der unternehmerische Anwaltsabgeordnete übernahm Mandate für große Unternehmen und wurde dafür noch etwas mehr entlohnt. Habert verletzte das Abgeordnetengesetz. Und weil der skandallose Neben- und Hauptverdiener das alles schon länger machte, hatte er daneben, wie Ex-Kollege Merz, noch Einkommen aus Vermögen. Das musste er aber nach den barmherzigen Publizitätspflichten des Deutschen Bundestages nicht als Nebeneinkünfte angeben. Kapital in Immobilien, Aktien, Wertpapieren vermehrt sich bekanntlich irgendwie von selbst, findet aber zielsicher zurück auf das Konto des leistungslosen Vermögenden. Jedenfalls betätigte sich der in Aussicht genommene oberste Hüter des Grundgesetzes nach allen bisherigen Kenntnissen nachhaltig und routinemäßig als Rechtsbrecher. Laut den Geschäftsberichten seiner Kanzlei war er dort hauptamtlich tätig. Das Abgeordnetengesetz besagt aber, der Mandant im Bundestag steht im Mittelpunkt der Tätigkeit. Erlaubt sind Nebentätigkeiten und Nebeneinkünfte. Einstieg in die Entflechtung der Deutschland AG. Seine Kanzlei SZA mit 65 Anwälten, davon 20 Partnern, wie Habert selbst als Aktiengesellschaft organisiert, war nach US-Vorbild eine Law Firm, Recht als Ware, mit deren Verkauf möglichst hoher Gewinn gemacht wird. Vom Jahr 2000 an war SZA die deutsche Niederlassung der US-Großkanzlei Sherman & Sterling. Die hat 13-mal so viele Anwälte wie SZA, hat Niederlassungen unter anderem in London, Paris, Dubai und Hongkong. Sie brachte ab 1993 deutsche Konzerne an die New Yorker Börse, zuerst Daimler. Seit 2000 winkte mit Kanzler Schröders Entflechtung der Deutschland AG das neue Geschäft. Steuerbegünstigter Aufkauf von Unternehmen in Deutschland. Sherman und Sterling berieten über SZA dann Heuschreckeninvestoren. Seit 2000 war auch Habert Anwalt bei SZA und damit bei Sherman und Sterling. Wie das damals auch sein CDU-Bundestagskollege Merz machte. Der stieg damals in die deutsche Niederlassung der US-Kanzlei Mayer Brown ein und beriet lukrativ ebenfalls US-Heuschrecken. Internationale private Schiedsgerichte. Seit Jahrzehnten dominiert Sherman und Sterling die Besetzung internationaler privater Schiedsgerichte. 2 Jahre lang, von 2006 bis 2008, war Habert sogar Miteigentümer von Sherman und Sterling. Die hochdotierte Aktivität in der privaten Parallelgerichtsbarkeit, in der nur Unternehmer und Investoren, aber keine Arbeitnehmer, Gewerkschaften, Kommunen und ähnliche klageberechtigt sind, keine gute Qualifikation für einen Hüter des Grundgesetzes, also für eine nationale und staatliche Verfassung, nicht wahr? 2008 machte sich SZA als eigene Aktiengesellschaft wieder selbstständig, trennte sich formal vom großen Bruder. Der aufsteigende Anwalt Harbart bereitete sich aussichtsreich auf eine nützliche Zusatzqualifikation vor. Ab 2009 war er CDU-Abgeordneter im Bundestag. Da hätte die Eigentümerschaft in der US-Kanzlei nicht so gut ausgesehen. Zu uns kommen Konzerne. Die teure Ware Recht für Unternehmer verkauft SZA an Unternehmen, und zwar möglichst große. Die Kanzlei hat ausschließlich private Unternehmen als Mandanten. Auf der Website wirbt SZA, zu uns kommen Konzerne. Ständig verfasst mit Hochwertdeals. Größe kann ein Problem sein, aber nur, wenn man vorher nicht bei uns war. So hatte Namensgeber Wolfgang Schilling seit den 1950er Jahren etwa Friedrich Flick, Ciba Geigy, die Deutsche Bank und Daimler-Benz und weitere Komplizen und Profiteure des NS-Regimes als Mandanten. Über den CDU-Wirtschaftsrat bekam SZA Mandate der Treuhand für die staatlich hochsubventionierte Ausplünderung von DDR-Betrieben. Im Jahr 2012 gehörten 12 der 30 DAX-Konzerne gleichzeitig zur Kundschaft der Kanzlei. Sie beriet auch etwa Daimler bei der Milliardenübernahme von Chrysler. Davon bekam Miteigentümer, Geschäftsführer und Vorstandsmitglied Harbart auch einiges ab. Besonders wenn er selbst Mandate übernahm, zum Beispiel für Daimler, für Allianz sowie die Pharmakonzerne Sanofi Avensis und Merck, Mandate für Milliardendeals. Weiter auf der Liste der Harbart-Mandate Südzucker, Springer Science, Perfect Vision, Wöllner Gruppe, MVV Energie, Gruner und Jahr, Klett, Crop Energies, der Augsburger Roboterhersteller KUKA. Da ging es um Fusionen und Übernahmen, Verkauf von Unternehmensanteilen, Joint Ventures und Platzierung von Anleihepaketen. Im Bundestag. Harbart als VW-Lobbyist. Ein besonders großer Mandant, bei dem es um zweistellige Milliardenbeträge geht, ist der VW-Konzern. Seit dem Bekanntwerden seiner systematischen Abgasbetrügereien lässt er sich von SZA vertreten. In diesem Fall hatte nicht Harbart das Mandat übernommen, sondern ein Kollege. Aber als Geschäftsführer und Vorstandschef der Kanzlei hatte Harbart auch in diesem Fall einiges zu sagen. Deshalb konnte Harbart in seiner nützlichen Nebenrolle als Abgeordneter im Bundestagsausschuss für Recht und Verbraucherschutz, hier war Harbart Obmann der CDU-Fraktion, dafür eintreten, dass ein für VW unangenehmes Thema von der Tagesordnung gestrichen wurde, mit Harbarts Stimme. Der Tagesordnungspunkt lautete: Verbraucherrechtliche Auswirkungen, zivilrechtliche Ansprüche und rechtliche Konsequenzen des aktuellen VW-Skandals. Nicht Schutz von geschädigten Verbrauchern ist Harbarts Multitasking-Anliegen, sondern Schutz von Unternehmen und seien sie kriminell. Wenn Unternehmer nicht einmal einen Bierdeckel brauchen. Steuergestaltung für Unternehmer. Zu den für Kanzlei wie Mandanten einschlägigen Maßnahmen der Gewinnsteigerung gehört die Steuergestaltung. Der dafür werbende Slogan auf der SZA-Website lautet: Steuerrecht gleicht einem Dschungel, wir führen sie kompetent hindurch. Hier wird der Bierdeckel des seelenverwandten Unternehmeranwalts und Steuerspezialisten Merz gar nicht gebraucht. Die optimale Lösung besteht ja darin, dass man nicht einmal einen Bierdeckel braucht, wenn man nämlich gar keine Steuererklärung abgibt. Für abhängig Beschäftigte ist das schwer, für Unternehmen aber umso leichter. Denn die einschlägigen Wirtschaftsprüfer, Unternehmensberater und Wirtschaftskanzleien gestalten ja selbst den Steuerdschungel weltweit in 4 Dutzend Finanzoasen zwischen Delaware, Luxemburg, Amsterdam und Hongkong. Deshalb ist die kompetente Führung durch den selbst mitgeschaffenen Dschungel ein schöner Geschäftsbereich, auch für SZA. Zu den Mandanten, mit denen die Kanzlei hier wirbt, gehört etwa auch die Universe Holding mit Sitz in der Finanzoase Malta. SZA – zuverlässiger Schutz vor persönlicher Haftung. Auch der Brexit schuf neue Möglichkeiten für Steuergestaltung im Steuerdschungel. Auf der Website informierte SZA, dass in der Vergangenheit 8.000 bis 10.000 Unternehmer in Deutschland sich die britische Unternehmensrechtsform einer UK Limited oder UK & Co. KG bei den einschlägigen Beratern gekauft haben. Die war von britischen Anwälten für Unternehmen auf dem Kontinent angeboten und von deutschen Anwälten vermittelt worden. Das nutzten Unternehmer wie Erik Schweitzer, heute Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages DIHK. Als er sein Müllunternehmen Alba mit dem Müllunternehmen Interzero fusionierte, das von der Wirtschaftskanzlei Mayer Brown beraten wurde und dessen Anwalt Merz in den Aufsichtsrat aufnahm, gründete Schweitzer in London unter anderem die beiden Briefkastenfirmen Erbsi Limited und Ipsi Limited. Darin versteckte Schweitzer seine eigenen 50.000 Aktien, gerecht aufgeteilt auf jeweils 25.000. In eine solche Firma musste keine noch so kleine Haftungssumme von 25.000 Euro wie in eine deutsche GmbH eingezahlt werden. Darüber hinaus ist eine UK Limited ein kostengünstiger und zuverlässiger Schutz vor persönlicher Haftung, bestätigt SZA. Diese vorteilshafte Lösung der rechtlich abgesicherten Verantwortungslosigkeit sei mit dem Brexit allerdings vorbei. Diese Rechtsform wird dann in Deutschland nicht mehr anerkannt. Was nun? SZA – Beratung für vermögende Privatpersonen. SZA weiß Rat. Nun müssten diese 8.000 bis 10.000 Unternehmen eben umgegründet werden. Leider bringen die deutschen Rechtsformen OHG, GbR und so weiter erhebliche Haftungsrisiken und steuerliche Belastungen mit sich, so SZA. Aber es bleibe noch eine Übergangszeit. Die Kanzlei helfe bei der Konstruktion haftungsbeschränkter Rechtsformen, auch in Deutschland, zum Beispiel mit Hilfe der Verschmelzung einer UG und Co. KG mit einer GmbH. Haftungsbeschränkte Rechtsformen – eine gute Qualifikation für den Hüter der Verfassung? Das führt zwanglos zu einem damit eng verwandten Geschäftsbereich. Denn die Unternehmer wollen ja nicht nur ihre Unternehmensgewinne verstecken. Sie wollen auch die Gewinne steuergünstig anlegen. So gehört zur Kanzlei schon länger die Praxisgruppe Beratung von vermögenden Privatpersonen und für die steuerrechtliche Beratung bei der Verwaltung größerer Vermögen. Auch das eine gute Qualifikation für den Hüter einer demokratischen Verfassung? Habarts Kanzlei, Erfinder des Cum-Ex-Betrugs. Wir müssen nochmal auf Habarts ehemalige Kanzlei Sherman & Sterling zurückkommen. Gleichzeitig mit Habart war dort als sein Kollege ein gewisser Hanno Berger tätig, von 1999 bis 2004. Berger brachte als Leiter der Steuerabteilung der Kanzlei die hochprofessionell auf Kante genähte Konstruktion des Cum-Ex-Betrugs zur juristischen Reife. Die Praxis dieses Betrugs reicht in die 1990er Jahre zurück, stand aber auf etwas wackeligen juristischen Beinen. Bei Sherman & Sterling wurde das geändert, auch durch die Einbeziehung von Fondsbetreibern in London und New York. Damit konnten sich nun Vermögende bekanntlich jahrelang und in neuen Dimensionen insgesamt viele Milliarden an Steuern rückerstatten lassen, die sie nie bezahlt hatten. Dazu brauchte man sich nur zum Beispiel von BlackRock und Co. für ein paar Tage oder Wochen gegen eine Gebühr ein dickes Paket Leihaktien übertragen lassen. Damit konnte man sich gegenüber dem Finanzamt als Aktionär ausgeben, dem angeblich die Quellensteuer schon automatisch abgezogen worden sei. Der schwäbische Kollege Wolfgang Schäuble hat als Bundesfinanzminister die Betrügereien seines CDU-Klientels jahrelang gedeckt. Dem Ministerium war der Betrug seit 2005 bekannt. Eine Mitarbeiterin der Finanzverwaltung Essen hatte den Betrug erkannt und weitergemeldet, ebenso eine Mitarbeiterin des Bundesamtes für Finanzen in Bonn. Erfinder Berger, inzwischen standesgemäß in die Schweiz geflüchtet, ist nun vor deutschen Gerichten einer der mehreren Angeklagten aus diesem christlich geschützten, hochgestellten Betrügermilieu. Wenn er vom Gericht in Wiesbaden verurteilt wird, geht er dagegen, so können wir mal als Möglichkeit annehmen, vor das Bundesverfassungsgericht. Er kann sich ja auf jahrelange Duldung durch den Finanzminister berufen. Auch der professionell mit Steuergestaltung befasste Abgeordnete Habart hat nie etwas dazu gesagt. Diesen größten Fall von organisierter Steuerkriminalität in der Geschichte der Bundesrepublik hat der hochrangige Fachmann immer gedeckt. Natürlich kann es sich auch um professionelle Selbsterblindung handeln. Dann kann man sich auf subjektives Nichtwissen zurückziehen, eine beliebte Kunstfigur. Ist ein solches rechtsblindes Huhn als Hüter der Verfassung geeignet? Und wie würde der ehemalige Kanzleikollege Habert, dann Präsident des Verfassungsgerichts, entscheiden, wenn ihm die Beschwerde des ehemaligen Kanzleikollegen Berger vorgelegt wird? Habert standesgemäß, Honorarprofessur. Neben seinen Funktionen als Abgeordneter in seinem Wahlkreis Rhein-Neckar, im Fraktionsvorstand, im CDU-Bundesvorstand, im Kanzleivorstand, als Kanzleigeschäftsführer und neben seinen Anwaltsmandaten für große Unternehmen, fand der öffentlich routiniert Unauffällige noch genügend Zeit für Tätigkeiten, die einen Anwalt seines Milieus nebenbei standesgemäß auch zieren müssen. Seit 2004 ist er Lehrbeauftragter und seit 2018 Honorarprofessor an der Juristischen Fakultät der Universität Heidelberg. Der Korrektheit halber sei angemerkt, Honorarprofessor, da darf man den irgendwie angesehenen Titel Professor tragen. Aber das bedeutet gerade nicht, dass man dafür ein Honorar bekommt. Nein, man bekommt gar nichts, außer dass man mit einem solchen Titel, im eigenen Milieu wie auch bei Unkundigen, das Image aufpolieren kann. Gerade ein Konzernlobbyist, der als einseitig erscheinen mag, braucht was Wissenschaftliches oder was jedenfalls so klingt. Allerdings, man muss auch eine gewisse Lehrtätigkeit absolvieren, sonst verliert man den Titel. Der Nebentätigkeitsroutinier und bereits intronisierte Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts behandelte in seiner Lehrveranstaltung im Wintersemester 2018-19 Themen aus dem aufblühenden After-Brexit-Steuerberatungsgeschäft seiner Kanzlei. Wie sieht eine passende GbR, OHG, KG, GmbH und Co. KG aus? Stolze Tradition. Schon rechtliche Hilfe für die IG Farben. Die Kanzlei SZA rühmt ihre 100-jährige Tradition im Einsatz für modernste Unternehmensformen. So haben die Kanzleigründer Heinrich Kronstein und Wilhelm Zurt während der 1920er Jahre in der Weimarer Republik am Verkauf von Opel an General Motors mitgewirkt. Besonders günstig war die rechtliche Konstruktion bei der Gründung der IG Farben. In diesem Kartell wurden die damals größten deutschen Chemiekonzerne Bayer, BASF, Höchst und andere zusammengefasst. Sie bildeten ein machtvolles Monopol und dann die Grundlage für die lukrative Kriegsplanung der Nazis im Vierjahresplan. Dazu gehörten, ganz modern, Briefkastenfirmen in der Schweiz und globale, marktaufteilende Kartellverträge mit US-Energie- und Rüstungskonzernen wie Standard Oil und DuPont. Kanzleigründer Kronstein beriet bis 1935 in Nazi-Deutschland bei der Arisierung jüdischer Unternehmen, wie Wikipedia berichtete. Dann musste er selbst ins Exil, wegen der dorthin aufgebauten Beziehungen ging er in die USA. Er bekam die US-Staatsbürgerschaft und arbeitete während des Weltkriegs als Kenner der deutschen Wirtschaft für die US-Regierung. Hier gestand er 1940 ein, dass die von ihm selbst beförderte, kartellierte Wirtschaftsstruktur Deutschlands die Machtergreifung Hitlers erleichtert habe. Vorbild US-Unternehmensrecht. Die Kanzlei orientiert sich weiter global am US-Unternehmensrecht, insbesondere am Steuer-, Fusions-, Arbeits- und Kartellrecht. Der zweiteilige Sherman- und Sterling-Teilhaber Habert ist wie Kollege Merz ein prinzipieller Transatlantiker. Das konzernnahe Milieu der USA ist sein zweites Zuhause. So referierte der Yale-Absolvent im Oktober 2018 an der anderen Elite-Universität Harvard bei der jährlichen German-American Conference über den Schutz der Meinungsfreiheit, gesponsert unter anderem von Boston Consulting Group, Bayer und Siemens. Harvards Büroleiter Jakob Schroth ist Gründer und Ehrenvorsitzender der Initiative junger Transatlantiker. Der Wirtschaftsexperte wird von der Finanzkrise überrascht. Habert wurde ebenfalls vom größten Finanz- und Wirtschaftsereignis der letzten Zeit, das von den USA-Freunden ausging, der Finanzkrise von 2007, überrascht. Diese besonders Wirtschaftskundigen erweisen sich in den wirtschaftlichen Hauptfragen als dumme Jungs oder so. Ihre profitgierige Selbsterblindung erkennt nur den Vorteil für ihr privilegiertes Milieu, auch wenn die Volkswirtschaft mit ihrer Hilfe ansonsten zu Bruch geht und die Steuerzahler blechen müssen. Gegen Arbeitnehmerrechte. SZA und auch Habert äußern sich nicht, im Unterschied zu Merz als Hetzer gegen Gewerkschaften, gegen Mindestlohn und für die Abschaffung des Kündigungsschutzes. Aber unauffällig und effektiv arbeiten sie am selben Ziel. Die SZA-Praxisgruppe Arbeitsrecht ist spezialisiert für dezentrale unternehmensinterne Tarifverträge. Als Abgeordneter, Mitglied im CDU-Fraktionsvorstand und im CDU-Parteivorstand verzögerte Habert den gesetzlichen Mindestlohn so lange wie nur möglich. Und dass Unternehmer diesen Armutslohn dann millionenfach straflos gar nicht bezahlen, der hoffentlich noch verhinderte Präsident des obersten Gerichts hat das nie kritisiert. Kapitale Lösung mit Merz und BlackRock? Das Handelsblatt überschlug sich 2018 in seinen Erwartungen an Habert als zukünftigen Präsidenten des höchsten Gerichts. Es könne doch sein, so himmelte die Autorin Heike Anger den Lobbyisten mit dem hübschen Einstecktuch im grauen Anzug an, dass Habert als Präsident des Bundesverfassungsgerichts dereinst ein Anker der Stabilität werden muss, sollten die politischen Verhältnisse in Berlin mit einer weiteren Erosion der Volksparteien zunehmend instabil werden. Dereinst ein Anker der Stabilität? Habert hat als Politiker selbst zur Erosion der angemaßten Volksparteien beigetragen. Und er hat als Unternehmenslobbyist eines demonstriert. Mit ihm gibt es für das private Eigentum keine Verpflichtung auf das Gemeinwohl, im Gegenteil. Die von den Lautsprechern und Sprecherinnen des privaten Kapitals auch mit einem Präsidenten Habert ersehnte Stabilität wäre etwa diese, wie von BlackRock und Co. beim diesjährigen Weltwirtschaftsforum in Davos nochmal bekräftigt. Ob Umwelt oder Renten, die Regierungen und ihre bisherigen Parteien können es nicht. Wir, die Unternehmen und Investoren, müssen nun die Verantwortung übernehmen. BlackRock als inzwischen größter Eigentümer der wichtigsten Unternehmen in Deutschland und dann auch noch als Organisator der privaten Rente, wie vom anderen Konzernlobbyisten Merz vorgeschlagen. Der Konzernlobbyist Habert als Präsident des obersten Gerichts gäbe keine Gewähr, dass die Verfassung geschützt wird. Wir stehen an einem Scheidepunkt der Demokratie. Die Verhinderung Haberts muss ein Zeichen in die notwendige andere Richtung sein. Von Werner Rügemer erschien zuletzt »Die Kapitalisten des 21. Jahrhunderts. Gemeinverständlicher Abriss zum Aufstieg der neuen Finanzakteure. Zweite aktualisierte Auflage, Köln 2020, 361 Seiten, 19,90 Euro. Unter dem Artikel finden Sie insgesamt 10 Fußnoten. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.